Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ist ja schon viel passiert. Ich weiß nicht, wie das den anderen Leuten gibt, die so Predigten vorbereiten. Ich mache das normalerweise gerne mit der Einleitung. Ich denke, wenn ich so einen ordentlichen Einstieg habe und dann kann ich mich von da weiter hangeln. Und gestern fiel mir keine Einleitung ein. Und wer mein Konzept gucken will, da ist immer nur ein Punkt und Leere. Ich habe keine Einleitung und ich glaube, ich brauche auch keine mehr, weil der Gottesdienst bis hierhin leitet für mich, ihr müsst das nachher selber beurteilen, perfekt zu dem über, was ich euch zu sagen habe. Was Gott mir aufs Herz gelegt hat für heute. Es ist ein Bibeltext aus dem Jakobusbrief, der, wie ich denke, Ewigkeit und jetzt, hier und heute genau miteinander verzahnt. Wir haben eben in dem Lied gesungen, Dein Wille geschehe. Und dein Licht scheine durch mich. Wie soll das geschehen? Und der Gerhard hat es eben in seinem Gebet ausgedrückt, diese Spannung, dieses Sehnen nach dem, was vor uns ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Leiden an dem, was jetzt hier und heute ist. Und wir werden heute viel von einem Mann hören und über einen Mann nachdenken, der genau in dieser Spannung lebte und trotzdem zu einem großen Teil Verheißung Gottes erfahren erlebt hat, dass das diese Verheißungen wahr werden, dass das Wirklichkeit wird, was er geglaubt hat. Und natürlich auch große Teile seiner Verheißung noch in der Zukunft stehen, auch heute noch. Okay, wir lesen aus dem Jakobusbrief ich muss das hier einschalten. Nee. Okay. Die Verse 14 bis 26. Was für einen Wert hat es, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufweisen kann? Kann solcher Glaube ihn etwa retten? Stellt euch vor, jemand von euren Brüdern oder Schwestern hat nicht genug anzuziehen und zu essen. Und dann sagt einer von euch zu ihnen, lasst es euch gut gehen, hoffentlich könnt ihr euch warm anziehen und habt genug zu essen. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Genauso ist es mit einem Glauben, der keine Werke aufweist. Für sich allein ist er tot. Aber es könnte jemand sagen, der eine hat eben Glauben und der andere Werke. Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du keine Werke vorweisen kannst. Und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Gut. Aber die Dämonen glauben das auch und zittern vor Angst. Du gedankenloser Mensch, willst du nicht begreifen, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Handelns als gerecht betrachtet, eben weil er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst also, der Glaube wirkte mit seinem Tun zusammen. Erst durch das Tun wurde der Glaube vollendet. Erst so erfüllte sich das Wort der Heiligen Schrift, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch durch seine Taten gerecht gesprochen wird und nicht aus Glauben allein. Wurde nicht sogar Rahab, die Hure, aufgrund ihrer Taten gerecht gesprochen? Denn sie nahm die Boten auf und ließ sie auf einem anderen Weg entkommen. Genauso wie der Körper ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wie geht dir das mit diesem Text? Wenn du das so hörst, was löst das in dir aus? Es gibt wenig Texte, glaube ich, über die in der Kirchengeschichte so viel gestritten wurde wie über diesen. Martin Luther hätte ihn am liebsten samt dem gesamten Brief, in dem er verortet ist, aus der Bibel herausgeworfen. Warum eigentlich? Nun, ich denke, Luther lebte in einer Zeit, als die Kirche sowohl den Glauben als auch die Gnade vollkommen vergessen hatten. Die Menschen wurden geknechtet mit Regeln, Geboten, Strafen, schweren Lasten. Und nur so könnten sie am Ende ihres Lebens über das Fegefeuer irgendwann in den Himmel und die Herrlichkeit Gottes gelangen. Damals hatte man das Fundament des Evangeliums, nämlich dass allein Jesus Christus durch seinen Tod und seine Auferstehung einen Menschen von seiner Schuld befreien und ihm ewiges Leben geben kann, völlig vergessen. Die Vergebung und Errettung ist ein freies Geschenk Gottes, das man durch nichts auf der Welt verdienen oder erwerben könnte. Es ist ein Geschenk und es kann auch nur als ein Geschenk empfangen werden. Daher ist es vollkommen korrekt, wenn Paulus den Ephesern schreibt, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und das aus nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wenn ich jetzt nur die Worte in diesen beiden Texten anschaue und oberflächlich vergleiche, dann scheint hier zunächst ein Widerspruch zu entstehen zwischen der Lehre des Paulus auf der einen Seite und der Lehre des Jakobus auf der anderen. Aber dieser Widerspruch entsteht nur in unseren Köpfen. Er ist nicht wirklich vorhanden. Und das hat einen einfachen Grund. Wir als Christen haben irgendwann angefangen, selbst zu definieren, was wir unter Errettung verstehen wollen. Und da liegt der Hase begraben. Da liegt der Tod im Topf. Was meine ich damit? In vielen unseren Köpfen wird immer noch Errettung verkürzt zu dem "Ich komme einmal in den Himmel". Das ist zwar ein wesentlicher Teil von Errettung, greift aber viel zu kurz. Errettung meint weit mehr. Die Bibel versteht unter Errettung sowohl eine Tat des Augenblicks als auch einen Prozess der Veränderung. Gott führt uns in einem Augenblick vom Tod ins ewige Leben, wenn wir zu ihm umkehren, wenn wir Jesus, seinen Sohn, als Erlöser annehmen. Aber dieses ewige Leben erhalten wir in einem sterblichen Körper. Wie erhalten wir dieses ewige Leben? Nun, indem wir Jesus selbst durch den Heiligen Geist in unser Leben aufnehmen. Christus beginnt in uns zu leben und zu wohnen. Und der Rest unseres Lebens hier auf Erden ist dann ein Prozess der Verwandlung. Weil Jesus in uns lebt, sollen mit unserem Denken, mit unserem Fühlen, mit unserem Wollen, mit unserem Reden, mit unserem Tun, mit unserem gesamten Sein die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck gebracht werden. Gottes Wesen, Gottes Charakter. Und da sagst du, das ist doch unmöglich. Richtig? Aus eigener Kraft ist das, was Gott als Ziel über unser Leben schreibt, was er als Zielmarke für unser Leben definiert, völlig unmöglich zu erreichen. Und auch solange wir in diesem Körper bleiben, wird dieser Prozess, das wissen wir, das sagt uns die Bibel ganz klar, nicht zum Abschluss kommen. Es bleibt noch ein Teil nach unserem Entschlafen, nach dem Ablegen dieser irdischen Hülle, der Vollendung zu tun. Dann wird die Verwandlung vollkommen werden. Abrahams Lebensgeschichte stellt diesen Prozess der Errettung in diesen drei Aspekten des: Es gibt einen Moment, dann gibt es eine Phase, einen langen Prozess der Entwicklung und dann einen zukünftigen Aspekt der Vollendung, wie in einem Bilderbuch dar. Seine Errettung beginnt mit dem Auszug aus seinem alten Leben. Dann kommt dieser lange Weg der Veränderung. Viele, viele Jahre, in denen Gott Teile seiner Verheißungen erfüllt, aber eben noch nicht alle. Und am Ende seines Lebens hält er zwar seinen Sohn in Händen, oder der ist ja dann schon ein bisschen größer, aber er hat seinen Sohn geschenkt bekommen. Und doch steht der größte Teil der Verheißung zu diesem Zeitpunkt noch aus. Er hat das Land noch nicht in Besitz genommen, das Gott ihm zugesagt hat. Er sieht noch nicht, wie Gott aus seinem Sohn Isaak den Retter der ganzen Welt hervorgehen lässt, der, der zum Segen für die ganze Menschheit werden würde. Das empfängt Abraham alles erst nach seinem Tod. Jakobus stellt uns diese Geschichte mit wenigen Worten vor Augen, um uns zu erklären, was Glaube ist und wie man Glauben lebt. Er tut das mit sehr, sehr wenigen Andeutungen, weil er voraussetzt, dass die Geschichte Abrahams bei seinen Lesern wohlbekannt ist. Deswegen wollen wir uns heute Morgen Zeit nehmen, noch etwas genauer in das Leben dieses Mannes hineinzuschauen, um recht zu verstehen, was Jakobus uns sagen will. Abrahams Geschichte beginnt in Genesis 12. Hier spricht Gott in sein Leben hinein. Gott sagt Abraham, was aus seinem Leben werden soll, und er konfrontiert ihn zum ersten Mal mit seinem Plan für Abrahams Leben. Abraham sollte seine Heimat verlassen und ein riesiges, kaum vorstellbares Land, wenn man an so eine einzelne Person und eine einzelne Familie denkt, ein unglaubliches Land sollte er in Besitz nehmen. Wahnsinn! Abraham sollte zu einem Volk werden, das so zahlreich ist, dass niemand es zählen kann. So zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Und Abraham sollte zu einem Segen für alle Völker der Erde werden. Das ist eine Zielsetzung Gottes für ihn, das ist ein Programm für sein Leben. Und Abraham muss sich angeschaut haben und sagen, no way, kein Weg. Ich sehe keinen Weg, wie das gelingen soll, aus meiner eigenen Kraft und aus meinen eigenen Möglichkeiten. Denn wenn er sich selbst angeschaut hat, dann war er 75 Jahre alt und wahrscheinlich schon viele, viele Jahre verheiratet und hatte noch nicht mal ein einziges Kind mit seiner Frau zeugen können. Unmöglich. Genau, unmöglich. Für Abraham war das Erreichen dessen, was Gott ihm verheißen hat, genauso unmöglich wie das, was Gott dir für dein Leben verheißen hat. Es ist unmöglich. Und deswegen kann es nur von Gott her geschehen. Gott hatte nie zu Abraham gesagt, dass Abraham all das tun sollte. Gott hat ihm versprochen, dass er das tun würde, dass er ihm das schenken würde. Und genauso sieht es auch mit unserer Errettung aus, mit unserer persönlichen Veränderung, unserem Verwandlungsprozess. Wir sollen das nicht selbst tun oder bewirken. Wir sollen Gott wirken und durch uns handeln lassen. Das heißt Glaube. Jemand anderen etwas für mich tun lassen, was ich nicht tun kann. Das ist soweit alles Wiederholung. Das habt ihr wenigstens von mir schon viele Male gehört und von anderen auch. Und trotzdem, bevor wir weitergehen können, worum es Jakobus in diesem Text wirklich geht, muss uns das nochmal ganz klar vor Augen stehen. Abrahams Glaube spielte nämlich nicht in seinem Kopf, spielte sich nicht in seinem Kopf ab. Das war auch nicht irgendeine persönliche Herzensangelegenheit. Abrahams Glaube forderte ganz konkrete Schritte und ganz konkrete Taten. Und jetzt kommt dieser feine Unterschied, den man genau hören muss. Abraham musste diese Dinge nicht tun, um die Verheißung Gottes zu erlangen. Er musste diese Dinge tun, um seinen Glauben zu praktizieren, um seinen Glauben zu leben, den Glauben lebendig werden zu lassen. Hätte Abraham nur in seinem Herzen gesagt, ich glaube all das, was Gott mir versprochen hat, wäre aber nie aus Ur in Chaldäa ausgezogen, dann wäre sein Glaube tot gewesen. Toter Glaube, das ist die Formulierung, die Jakobus am Ende dieses Abschnitts verwendet hat. Wir könnten genauso sagen, nicht glauben oder Scheinglauben. Das ist überhaupt kein Glauben. Nicht zu verwechseln mit Unglauben, das wäre ein ganz anderes Thema, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich versuche das mal anders auszudrücken. Wir alle handeln immer gemäß dessen, was wir glauben. Das ist ein Grundprinzip. Das zieht sich durch unser aller Leben. Und ich könnte euch hunderte von Beispielen nennen, wenn wir nur die Zeit dafür und ihr die Geduld aufbringen würdet. Ich nehme mal zwei, drei greife ich heraus. Wenn du heute Mittag spazieren gehst und wirklich glaubst, dass es regnet, dann wirst du entweder einen Schirm oder eine Regenjacke mitnehmen. Du wirst nicht losgehen, wenn du glaubst, dass es regnet, ohne dich für den Regen vorzubereiten. Das machst du nicht. Und wenn du sagst, oh, ich glaube, es könnte regnen und du gehst raus ohne Schirm, dann sage ich dir, du glaubst nicht wirklich, dass es regnet. Weil niemand geht unter normalen Bedingungen, geht nach draußen, um sich zuregnen zu lassen. Oder wenn ich nachher nach Hause fahre von Völklingen nach Saarbrücken und der Mike sagt mir, Christian, die A620 ist total gesperrt. Und dann wird sich unten an der Kreuzung, wo es über die Luisenthaler Brücke geht, entscheiden, ob ich ihm glaube oder nicht. Und wenn ich ihm glaube, fahre ich geradeaus Richtung Burbach. Und wenn ich ihm nicht glaube, dann biege ich ab und versuche doch auf die Autobahn zu kommen. Ich handle immer gemäß dessen, was ich glaube. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das, was ich glaube, richtig oder falsch ist. Ich habe gestern Abend noch Besuch von meiner Nachbarin bekommen. Die hat mir eine Geschichte erzählt von ihrem Freund, als sie letztes Jahr in Indien im Urlaub waren. Sie fliegt heute Abend nach Madagaskar und ich soll ihre Blumen gießen. Deswegen kam sie noch vorbei. Und da dachte ich, ja, das ist eine tolle Illustration, wenn jemand fest glaubt an etwas, was überhaupt nicht tragfähig ist. Ihr Freund hatte Tabletten aus Deutschland mitgenommen, die angeblich indisches Leitungswasser reinigen sollen, sodass man das trinken kann. Der Mike wird grinsen, weil er in Indien Erfahrung gesammelt hat. Und er hat das geglaubt. Er hat die Tablette da reingeworfen, eine halbe Stunde stehen lassen und dann getrunken und wurde furchtbar krank. Aber wir handeln immer gemäß unseres Glaubens. Wir tun das, was wir glauben und sonst nichts. Das sind jetzt alles noch harmlose Beispiele, da geht's um nicht viel. Aber als ich vor fünf, nee, das ist jetzt schon länger her, 2008 dieses Programm Upward Bound bei dem Hans-Peter Reuer in den österreichischen Alpen absolviert habe, da war eine Übung, dass die uns an den Fels herangeführt haben, da ging es 200 Meter steil ab in die Tiefe. Und dann hat er das Kletterseil genommen, hat uns gezeigt, Tragfähigkeit 2 Tonnen, 2000 Kilogramm. Und hat es an einem Baum festgebunden oder wo auch immer, einem tragfähigen Fundament festgemacht. Und dann hat er das Seil da runtergelassen und in unseren Klettergurt eingehakt und hat gesagt, wie viel wiegst du? 70 Kilo. Was trägt das Seil? 2000 Kilo. Glaubst du das? Klar glaube ich das. Okay, dann häng dich jetzt bitte über den Abgrund und lass dein gesamtes Körpergewicht in das Seil hineinfallen. Das ist der Moment, wo sich entscheidet, ob du glaubst, dass das Seil hält oder nicht. Es ist nicht der Moment, wo du die Antwort mit deinen Lippen gibst. Es ist der Moment, wo du über die Klippe steigst und dich in dieses Seil hineinfallen lässt. Das ist Glaube. Und das ist genau der Punkt, den Jakobus hier machen will. Abrahams Glaube war nicht in seinem Herzen zu sehen und nicht in seinen Worten zu lesen. Sein Glaube kann aus seinen Taten und aus seinem Handeln abgelesen werden. Das, was wir nur in unserem Herzen glauben, ohne dass wir uns durch unser Tun auf diesen Glauben einlassen, das ist kein Glaube. Oder du kannst auch sagen, es ist toter Glaube. Und Abraham glaubte Gott. Zog aus seinem Land, er zog aus seiner ganzen Familie. Das war ein Riesenschritt. Das können wir, glaube ich, heute nicht mehr nachempfinden. Seine Familie war seine gesamte Sicherheit, seine Verteidigung, seine Altersversorgung, alles. Das war sein Leben. Und er tritt da heraus, weil er dem Wort Gottes vertraut, dass Gott etwas anderes, eine bessere Zukunft für ihn bereithält. Er tut diesen Schritt und dann vergehen 25 Jahre, in denen vieles passiert, aber das Entscheidende, worauf er wartet, das Entscheidende, woran all die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, letztendlich hängt, dieser eine Sohn, wenigstens dieser eine Sohn, den er mit Sarah zeugen soll, den hat er immer noch nicht. Dabei hatte Gott sein Versprechen immer wieder erneuert und unmissverständlich klar gemacht, dass Abraham mit seiner Frau Sarah diesen Sohn noch zeugen würde. Und erst als der Punkt gekommen war, als menschlich jede Hoffnung auf Erfüllung des Versprechens verloren war, erst als Abraham alles, wirklich alles in seiner Macht Stehende getan hat und keinen Erfolg hatte, erst dann kam Gott zum letzten Mal und kündigte ihm die Geburt seines Sohnes Isaak an. Diesmal mit genauer Zeitangabe. Innerhalb eines Jahres wird Sarah dir einen Sohn gebären. Wird sich der Dreh- und Angelpunkt all meiner Verheißungen für dich sichtbar und greifbar erfüllen. Und wieder heißt es, Abraham glaubte Gott. Aber auch hier musste sich der Glaube durch eine Tat als lebendig erweisen. Hätte Abraham nur in seinem Herzen geglaubt und mit seinen Lippen bekannt, dass Gott ihm einen Sohn schenken würde, hätte er ihn heute noch nicht. Abraham musste etwas tun. Er musste mit seiner Frau Sarah schlafen, obwohl dies menschlich gesehen vollkommen hoffnungslos war. Und nur durch diese Tat wurde sein Glaube lebendig und wirksam. Abraham zeugte durch diese Tat kein Kind. Merkt ihr, wie scharf diese Trennlinie ist? Das tat Gott. Aber Abraham praktizierte durch seine Tat seinen Glauben. Und genau das ist der Punkt, den Jakobus hier machen will. Und es ist nicht das letzte Mal, dass Abraham herausgefordert wird, seinen Glauben durch Taten zu beweisen. Sein Glaube war über Jahre hin gewachsen und immer stärker geworden, so stark, dass Gott von ihm etwas verlangt, was er nie zuvor in der gesamten Menschheitsgeschichte von irgendeinem Menschen gefordert hätte und nie wieder von irgendeinem Menschen fordern wird. Er fordert Abraham auf, diesen Sohn, von dem er klar und deutlich gesagt hat, dass Isaak der Träger der Verheißung ist, diesen Sohn Gott zu opfern. Und es gab nur einen einzigen Weg für Abraham, das irgendwie Sinn wird, also zu Sinn zusammenzuführen. Und das wird uns im Hebräerbrief erklärt, dass Abraham fest damit rechnete, als er mit seinem Sohn nach Moria zog, dass Gott Isaak von den Toten auferwecken würde. Darum geht es in dieser Geschichte. Es geht nicht, ob ein Mensch Gott so liebt, dass er seinen einzigen Sohn geben würde. Das verlangt Gott von keinem Menschen. Deswegen hat Gott auch den Riegel vorgeschoben, hat gesagt, Abraham, halt ein, es ist genug. Es ging darum, ob Abraham bereit ist, durch ein Tun zu beweisen, dass er Gott sogar glaubt, dass er die Toten lebendig macht. Und Abraham tut das. Und so wurde der Glaube Abrahams vollendet, so sagt es Jakobus in dem Text, den wir eben gelesen haben. Wir sehen am Leben von Abraham, dass er allein durch seinen Glauben fähig war, nur durch Glauben, das Unmögliche zu tun. Nichts von dem, was Gott ihm versprochen hat, hätte er aus eigener Kraft oder Anstrengung tun können. Nichts. Und wir sehen in derselben Geschichte und an demselben Mann, dass der Glaube ein aktiver Glaube ist. Der hat sich nicht in seinem Herzen abgespielt. Der hat sich nicht in Worten erschöpft, sondern er wird lebendig durch Taten des Glaubens. Abraham hat sich immer wieder auf seinen Glauben eingelassen. Ja, und das ist die Frage, die sich jetzt uns stellt. Abrahams Weg hin zur Erfüllung der Verheißung war ein langer Weg mit sehr, sehr vielen Stationen. Wir haben jetzt hier nur die herausragenden uns angeschaut. Es wäre eine spannende Lektüre für euch, das mal von Kapitel 12 bis Kapitel 25 durchzulesen und diese Geschichte mit allen Auf und Ab mal zu lesen. Ich habe jetzt wirklich nur die Highlights gezeichnet. Da gab es Tiefen. Du siehst Passagen seines Lebens, wo er seinen Glauben völlig verloren hat. Wo er alles in den Wind schreibt. Er geht nach Ägypten, verlässt das Land, das Gott ihm verheißen hat. Er gibt seine Frau dem Pharao, die Frau, mit dem er seine Verheißung erfüllen soll. Er gibt alles auf. Aber Gott lässt das nicht zu. Gott geht nach. Gott erneuert seine Verheißung immer wieder, weil Abraham den ersten Schritt gemacht hat. Er ist aus seinem Land rausgegangen. Er hat einen Schritt auf Gott hinzugemacht. Und das reicht Gott. Gott erwartet nicht von uns, dass wir in Vollkommenheit einen Schritt nach dem anderen in Perfektion hier leben. Aber er erwartet, dass wir diesen ersten Schritt tun. Wenn er sagt, das will ich dir schenken, das will ich in deinem Leben neu machen, das will ich in deinem Leben verändern. Und genau darum geht das in diesem Text. Für manche könnte ich hier aufhören. Ich denke, dass die Predigt da alles gesagt hat, was ihr braucht, weil ihr wisst und der Heilige Geist in eurem Herzen das schon konkretisiert hat, was für euch dran ist. Ihr wisst, was ist der nächste Schritt? Wo hänge ich? Wo eiere ich darum und sage, ich glaube, aber traue mich nicht, entsprechende Schritte zu tun? Aber ich gebe zu, dass ich auf der anderen Seite bis hierhin eine allgemeine und wieder grundsätzliche Predigt gehalten habe. Und unsere jungen Leute, die Fellows, haben mal in so einer Feedback-Runde uns zurückgemeldet, dass sie sich Predigten wünschen, die nicht so allgemein, sondern eher konkret sind. Und deswegen möchte ich am Schluss sehr konkret werden, um dieser berechtigten Kritik auch Rechnung zu tragen. Ich werde nur drei Beispiele herausgreifen. Drei Lebensbereiche, es gäbe noch viele andere, drei Lebensbereiche, die aber sehr zentral sind. Wo wir einfach mal, und ich werde das nur anreißen, einfach mal drüber nachdenken können und auch eine Selbstdiagnose mal stellen können. Wie sieht es eigentlich mit meinem Glauben aus? Wie gesund und lebendig ist denn mein Glaube? Und all die, die jetzt schon wissen, worum es geht, die können das einfach überhören. Also ich sage jetzt nicht, dass das euer aller Punkt ist. Ganz im Gegenteil. Ich weiß, dass viele von euch diese Punkte da schon sehr konkreten Glauben leben. Der erste Punkt, den ich machen möchte, ist Geld. Da wird ja in unserer Gemeinde oder wurde in unserer Gemeinde über Jahre gar nicht drüber geredet, außer in der Gemeindestunde, wenn Daniel den Haushalt vorstellt. Interessanterweise wurde jetzt zweimal hintereinander, letzten Sonntag und vorletzten Sonntag, über ein und denselben Text aus 2. Korinther 9 gepredigt. Robert und Reinhold hatten sich da nicht abgesprochen. Und ich habe gedacht, ja, wahrscheinlich ist das vielleicht mal dran, diesen Punkt ganz, ganz klar und deutlich zu machen. Worum geht's? Es ging um, ja, ich versuche das mal zu verkürzen, die Botschaft war, Gott ist dein Versorger. Gott sorgt für dich. Du musst nicht um dich selbst kümmern und für deine eigene Existenz selbst alles sichern und gucken, dass alles zur rechten Zeit geregelt wird. Und das sollst du zum Ausdruck bringen, dass du das glaubst, indem du den ersten Teil dessen, was du bekommst, nicht das, was am Ende vielleicht noch übrig bringt, sondern es war immer das Erste, was die Israeliten geben sollten, die Erstlingsfrucht, das, was Gott dir anvertraut hat, dass du das Erste in sein Haus bringst. Und dann sagst Gott, du wirst gucken, dass ich genug habe. Das ist die Frage, ob du das glaubst. Und dann ist es die Frage, wie glaubst du das? Mit dem Herzen? Mit dem Mund? Oder ist das lebendiger Glaube? Das andere, was wir gehört haben, was Paulus in diesem Text deutlich macht, wer reichlich sät, der wird reichlich ernten. Es ist einfach so, glaubst du das? Also der Bauer glaubt das. Der sät reichlich. Und du glaubst das wahrscheinlich auch, wenigstens mit dem Mund. Und mit dem Herzen. Die Frage ist nur, ist dieser Glaube, wenn es um dein Geld geht, lebendig? Das ist die andere Frage. Und ich möchte dabei nochmal betonen, es geht nicht um die Tat an sich. Es geht nicht darum, dass du irgendwohin Geld spendest. Es geht um eine Tat als Ausdruck deines Glaubens. Dass Gott hält, was er verspricht. Wir müssen aufpassen. Eine Tat ohne Glauben ist ein totes Werk. Ich war eigentlich so meine Idee am Anfang eine Predigt über lebendigen Glauben und toten Glauben und lebendige Werke und tote Werke, aber das sprengt den Rahmen. Aber nur mal kurz, der Abraham hat den Isaak gezeugt aus Glauben, dass das der Weg ist, wie es vielleicht dann doch noch klappen könnte, als Gott so lange das hingezögert hat. Das war ein totes Werk. Also es geht nicht darum, dass du irgendwohin Geld gibst, sondern es geht darum, dass du das mit der entsprechenden Herzenshaltung machst, als Ausdruck deines Glaubens. Zweitens, jetzt habe ich eine neue Bibelstunde-Stelle. Gottes Wort sagt uns, dein Wort ist eine Leuchte vor meinem Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, Vers 105. Aber Jesus antwortete, in der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und ich könnte noch Dutzende ähnliche Bibelstellen anführen, die alle in die gleiche Richtung gehen. Wir brauchen das Wort Gottes so nötig wie das Licht, wie die Sonne jeden Tag und wie das tägliche Brot. Das sagt die Bibel. Das ist dein Licht, das ist deine Nahrung. Die Frage ist, glaubst du das? Und dann, wenn du sagst ja, dann wird die nächste Frage, okay, und wie spiegelt sich, wie lebendig ist dieser Glaube, wie spiegelt sich das in deinem Tun wider? Wie viel Zeit verbringst du mit deinem Handy? Und wie viel am PC, vor der Konsole oder für die etwas Älteren vor dem Fernseher? Ich möchte jetzt nicht sagen, ne, die Zeit, wo wir arbeiten, wo wir uns um unsere Kinder kümmern und wo wir unser Leben leben, wo es um die praktischen Notwendigkeiten geht, das ist okay. Ne, wir essen ja auch nicht den ganzen Tag. Aber wenn wir mal gucken, was wir so in uns aufnehmen, wovon wir uns nähren, schau dir das mal an. Und dann siehst du, woran du glaubst. Was dich auf Dauer satt, gesund und zufrieden alt werden lässt. Das ist nicht sehr theoretisch. Es tut mir leid. Das ist ganz praktisch. Mach dir nichts vor. Wir leben immer das, was wir glauben. Und wenn du wissen willst, was du glaubst, schau an, was du lebst. Noch ein letztes Wort zu diesem Punkt. Ich habe lange überlegt, ob ich das noch sagen soll, aber ich habe mich einfach mal entschieden, mutig zu sein. Jeder, der im Wort Gottes unterwiesen wird, soll auch zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Täuscht euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Ich war selbst geschockt, dass diese beiden Verse direkt hintereinander stehen. Ich bin zwar heute in gewisser Hinsicht euer Lehrer, aber für meinen Lebensunterhalt ist mehr als gesorgt. Der Punkt hier ist nicht der, dass ihr mir jetzt am Ende der Predigt 50 Pfennig oder 50 Cent gebt oder was auch immer, sondern Paulus geht ganz selbstverständlich davon aus, dass diejenigen, die belehrt werden, die sonntags zum Beispiel hier in den Gottesdienst kommen, Woche für Woche, Jahr für Jahr, dass die auch ihren Beitrag zu den entstehenden ganz praktischen Kosten leisten. Und die Bereitwilligkeit, das zu tun, wird als Säen bezeichnet. Also es geht auch hier um Glauben. Warum sät der Bauer? Er will ernten. Es geht nicht, jemanden zu entlohnen, weil er eine gute Predigt gehalten hat. Oder wenn du denkst, ah, der Robert, wie der predigt, das gefällt mir sowieso nicht und der sollte sowieso alles anders oder besser machen. Deswegen, ich kann doch nicht jetzt noch Geld geben, dass der noch weiter und länger predigt. Aber versuch's mal umgekehrt zu sehen. Wenn du mit dem, was Gott dir anvertraut hast, dort investierst, es geht nicht um materielle Dinge. Das ist keine menschliche Rechnung mit Euro und Cent. Es geht um geistliche Wahrheiten. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn du dein Geld auch dort hinein investierst, wird sich deine Haltung dieser Gemeinde und denen gegenüber, die hier freigestellt sind, jetzt noch ist es der Robert und in Zukunft vielleicht ein anderer Pastor, das wird sich verändern, weil dort investierst du Zeit, Gebet, aber auch Geld. Und das ist die Frage, glaubst du das? Paulus sagt, täusch dich nicht. Was der Mensch sät, wird er ernten. Und überleg mal, wo sähst du? Wo hinein investierst du dein Geld? Wo hinein investierst du deine Zeit? Wo hinein deine Talente, deine Kraft? Gott sagt, es ist eine einfache Rechnung. Der Papa hatte damals gesagt, prüfet mich hierin. Prüfet mich, ob ich darin nicht treu und zuverlässig bin. Letzter Punkt, ganz kurz. Gottes Wort sagt uns, wir alle sind durch einen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert und mit dem einen Geist getränkt worden. Ein menschlicher Körper besteht ja nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen. Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Körpers sind unentbehrlich. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Und Petrus schreibt in seinem Brief, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das. Tut das. Als gute Verwalter der Gnade Gottes. Wenn du dein Leben Gott gegeben hast, dann hat er dich mit Heiligem Geist erfüllt und dich eingepflanzt in seinen Leib, in die Gemeinde. Er hat dir Gaben gegeben, mit denen du anderen dienen kannst. Er hat dich eingegliedert in ein größeres Ganzes, wo du eine Rolle für andere hast, aber viele andere sich auch um dich kümmern. Glaubst du das? Manchmal habe ich das Gefühl, viele Christen verwechseln eine Hand mit einer Kappe. Eine Kappe kann ich sonntags aufziehen und sonntags mittags wieder ablegen. Und dann gehe ich so gehe ich in die Gemeinde und dann gehe ich wieder nach Hause. Und das war's irgendwie. Aber das ist nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist, dass du Glied am Leib bist, auch wenn du nur sonntags in den Gottesdienst kommst. Die Frage ist nur, wenn ein Glied nur noch so eine geringe Verbindung mit dem Rest des Körpers hat, dann hat es keine so große Lebenserwartung. Wenn mein Finger nur noch an einem Faden hier hängt, dann sind seine Tage gezählt. Das sind einfach Realitäten und Wahrheiten, denen wir ins Auge schauen müssen. Ich weiß, dass vor allem diese letzte konkrete Passage schnell missverstanden werden kann. Es geht mir überhaupt nicht darum, irgendjemanden von euch Druck zu machen, damit hier in der Gemeinde mehr passiert, mehr abgeht. Das kann und darf nicht mein Ziel sein. Mein Ziel ist es, dass die Verheißung Gottes für dein Leben und für mein Leben Bedeutung gewinnen und dass wir diese Verheißungen erreichen, dass wir wie Abraham Stück für Stück Land einnehmen, Dinge erleben, erfahren, konkret erfahren, die Gott ihm zugesagt hat. Und das bedeutet, dass wir Schritte des Glaubens tun müssen. Also all die Dinge, die ich euch jetzt so als Beispiele vor Augen geführt habe, es sind Einladungen, euch auf Gott einzulassen und tätigen Glauben zu praktizieren. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde des tätigen und lebendigen Glaubens werden. Und ich bin sicher, dass wir dann auf die Früchte nicht lange warten müssen. Amen.